Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Kultkino in Basel und heute diskutieren wir den neuesten Film des französischen Regisseurs François Ozon, den man unter anderem kennt von Swimming Pool oder Huit Femmes. Sein neuester Film, der heißt Mon Crime, mein fabelhaftes Verbrechen, oder The Crime is Mine, wenn mich nicht alles täuscht auf Englisch. Eine Krimikomödie, die wir gerade angeschaut haben hier im Kinosaal. Und darüber diskutiere ich mit der Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg und dem Filmkritiker Michael Seinhauser von SRF 2 Kultur. Eine Krimikomödie, die in den 30er Jahren spielt. Eine junge Schauspielerin wird von einem Produzent sexuell belästigt. Er wird tot aufgefunden. Sie bezichtigt sich selbst natürlich nach ein paar Winkelzügen. Vor Gericht vertreten wird sie von ihrer Freundin, einer Anwältin, die genau wie sie aufstrebend, aber unerfahren ist. Und sie wohnen auch noch gemeinsam zusammen und sind auch arm. Das Resultat des Ganzen lassen wir jetzt mal aus. Wir wollen ja nicht alles spoilern für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Eine verwickelte Handlung, ganz im Stile des Theaterstücks, das es mal war. Ja, Marcy Goldberg, wie hat er denn gefallen, dieser Film?
Hallo allerseits, ich fand ihn fabelhaft.
Kurz, aber prägnant. Okay, Michael?
Kürzer kann ich nicht sagen, ich finde ihn auch, finde ihn großartig, weil er eben ein einst populäres Format mit den heutigen populären Formaten so zusammenbringt, dass es einfach noch ein neues Vergnügen geworden ist.
Also was für Formate kommen da zusammen?
Also einerseits natürlich das Boulevardtheater, also das Stück, das ist mal eine Art True-Crime-Reißer auf der Bühne war. Und spielt zwar getreulich im Jahr 1934 der Film, aber eigentlich könnte es genauso gut jetzt eine Art ein Influencer-Drama sein. Zum Beispiel denkt man an den Johnny Depp Amber Heard Gerichtstermin. Es gibt ganze Serien von Gerichtsfilmen, auch in Frankreich im Moment. Das ist ein sehr populäres Format, weil es letztlich auch ein voyeuristisches Format ist. Und er spielt einfach wunderbar damit.
Wunderbar, hat dir fabelhaft gut gefallen. Marcy, ganz so billig kommst du mir nicht weg. Ich möchte jetzt doch noch wenigstens eine kurze Begründung. Vielleicht kommen wir dann im Laufe der nächsten halben Stunde, drei Viertel, dann noch drauf, so das ein bisschen auseinanderzudröseln. Was hat denn besonders gefallen?
Also ich fand die Mischung sehr spannend, dass der Film sehr unterhaltsam ist und auch in dieser ganzen gewollten Künstlichkeit eines Theaterstücks spielt. Aber dann auch noch, wenn man zum zweiten oder zum dritten Mal darüber nachdenkt, ist er auch sehr tiefsinnig und benutzt auch diese Ausgangslage der 30er Jahre, um auch sehr zeitgemäß bestimmte Themen aufzugreifen, wie zum Beispiel auch die MeToo-Bewegung, Frauenrechte, auch die Rechten von queeren Menschen, auch ein bisschen so ein Seitenhieb auf die korrupte Justiz und auch auf die Machenschaften der Medien. Oder das sind alles Themen, die sehr im Hier und Jetzt relevant sind. Aber der Film ist dann auch noch ein Augenschmaus und mit diesen tollen Kostümen und bis auf wenigen Ausnahmen aus meiner Sicht sehr gut gespielt. Mhm. Und das heißt, er hat alles. Also irgendwie, er ist unterhaltsam, lustig, klug, tiefsinnig und schön.
Bleiben wir mal ein bisschen bei dieser Mischung. Man könnte sich ja auch daran ein bisschen aufreiben, dass das Ganze in den 30er Jahren spielt, ein Dekor, das betont 30er Jahre ist. Auch das Schauspiel selbst kommt so daher, als wären sie jetzt gerade irgendwie der Stummfilmzeit entlaufen, was sie ja tatsächlich auch sind. Aber inhaltlich werden heutige Themen verhandelt.
Einerseits sind die Themen natürlich relativ modern. Also es geht darum, dass diese Frauen den Spieß umdrehen und sich eben schuldig bekennen. Wenn sie schon schuld sein müssen, dann bitte aktiv und so, dass sie etwas davon haben. Also das ist wirklich ein schöner Dreh. Und gleichzeitig gelingt es Ozon natürlich immer wieder, das so filmisch zu machen. Es ist nicht ein Theaterstück, das er einfach abgefilmt hat. Schon die ersten Einstellungen mit dieser Villa, dann diese Brücken, die ganze Architektur, die er in Paris zusammengetragen hat, die Autos. Der Film, der spielt drinnen und draußen und man weiß zwar, es ist ein Theaterstück, man spürt es auch an den Dialogen, aber eigentlich lernt man ein Paris kennen, das man so nie mehr gesehen hat seit den frühen Stummfilmen.
Ja, es hat auch viele Anspielungen auch auf Filmgeschichte und Theatergeschichte, was auch sehr, also wenn man die References nicht alle kennt, kann man sie nachher auch googeln. Ich musste auch viel googeln nachher, weil es ist auch ein bisschen eine Mischung. Es gibt sehr viel Name-Dropping, oder? Wenn es heißt irgendwie, die Zauberflöte von Max Linder, und, oder? Das hat es tatsächlich gegeben, kann man auch googeln. Und das heißt, er versucht dann mit dieser gefälschten Geschichte, die auch wirklich in die Kulturgeschichte anzusiedeln, in einem bestimmten kulturellen Kontext, der auch vor allem in der französischen Kultur auch sehr viel Bedeutung hat. Auch, es werden auch viele Filme so augenzwinkernd zitiert und auch die Karrieren von bestimmten Schauspielern und Schauspielerinnen. Und da gibt es auch die Filmgeschichte, die auch gegen sich selber kämpft, wenn diese alte Diva aus der Stummfilmzeit plötzlich wieder da auftaucht und auch eine Rolle haben will, eine Sprechrolle und auch wieder dabei sein. Das ist, und sie ist dann auch entsprechend auch gestylt, oder? Sie sieht nicht aus wie diese modernen Damen der 30er Jahre mit, wie heißt es, Pagenfrisur, sondern sie kommt wirklich daher wie eine Mary Pickford oder wie eine Stummfilm-Diva und diese, die ganze Problematik, oder? Sie ist auch immer wieder in der Filmgeschichte aufgenommen worden, also ein Film wie Singing in the Rain zum Beispiel, das ist ein Film aus den 50er Jahren aus Hollywood, der auch parodiert, was die Leute für Probleme hatten, als sie vom Stummfilm in die geredete Filmzeit gewechselt haben. Und dieser Film macht es auch, also er ist wie auch ein Hommage auch an die französische Film- und Theatergeschichte und an die Leute, die dort mitgemacht haben.
Man kann auch sagen, er füttert uns, also diesen Teil des Publikums, den cinephile Teil, der bekommt schon was vorgesetzt. Also die Anspielung, die Diva, das ist natürlich Sunset Boulevard und dann der Film, der im Film vorkommt, das ist der einzige, den Billy Wilder je in Frankreich gedreht hat.
La Mauvaise Graine.
Ja, der schlechte Kern. Und den Film gibt es, ich habe den mal gesehen, das ist ein völlig verrücktes Teil, das ist sozusagen Fast and the Furious, aber lange vor es überhaupt Autoverfolgungsjagden gab, hat Billy Wilder in Paris Autoverfolgungsjagden gedreht. Also ich glaube, er hat eben für alle etwas drin und das könnte man ihm theoretisch auch vorwerfen. Also er füttert einem wirklich, man kann sagen, in jeder Ecke des Kinos bekommt so ein bisschen was. Das sind die älteren Herren, die Schauspieler, die bewährten französischen Schauspieler, die da wirklich so richtig die Sau rauslassen können. Dann diese,
also
zwei,
Fabrice Luchini zum Beispiel,
ja,
als Staatsanwalt, wunderbar.
Oder auch Dussolier, den sieht man ja auch in Serien hin und wieder, der kann auch ganz anders.
Er spielt den Schwiegervater. Ja. Den,
und Isabelle Huppert, oder? Die Diva, die wieder auftaucht, ja, aus der Stummfilmzeit.
Die Isabelle Huppert ist vielleicht das Bindeglied dazwischen, aber die älteren Herren, die spielen wirklich die Boulevardkomödie. Und dann kommen diese zwei jungen Schauspielerinnen, die man aus Filmen, aus sehr realistischen, psychologischen Filmen kennt. Die sind eben aufgehende Sterne im französischen Kinohimmel. Und Ozon weiß eben schon, wie man das Spiel spielt. Also er versammelt natürlich genau die richtigen Namen. Er hat die ganze französische Filmszene irgendwo drin. Und man darf nicht vergessen, der macht jedes Jahr so einen Film. Also das kriegt auch in Frankreich niemand hin, im Tempo von Woody Allen zu arbeiten, aber mit einem Kanon, der eben nicht jedes Mal der gleiche Film mit einem anderen Drehbuch ist, sondern etwas komplett Neues. Mhm. Also der beherrscht einfach das Spiel, auch mit den Subventionen.
Mhm. Also eben ist das nicht das Raffinierte daran. Ich komme nochmal auf diesen Gegensatz der Thematik, die verhandelt wird, die sicherlich damals auch schon irgendwo virulent war, oder? Junge Frauen, die da irgendwie von älteren Produzenten ausgenutzt werden.
Ich meine, das gibt's bis heute. Das war auch in der ganzen Geschichte mit Harvey Weinstein vor wenigen Jahren noch wieder ein Thema. Also das ist nicht etwas, was wir in den 30er Jahren hinterlassen haben.
Genau. Also das ist überhaupt nicht die Meinung. Nein, aber ich denke, der Gegensatz zwischen dem und dann die ganze Stilistik des Films ist ja sehr 30er Jahre und es bleibt dort. Und ist das nicht gerade das Raffinierte daran, dass man dann irgendwie, ja eben, sich auch solche schweren Thematiken gerne mal ansieht im Rahmen einer Komödie mit leichter Hand?
Also so auf den zweiten Gedanken ist es sogar noch viel raffinierter, weil er eigentlich etwas fertig bringt, was den meisten nicht gelingen dürfte. Er dreht nämlich diese Situation um. Also wenn jetzt irgendeiner von uns einer jungen Frau vorwerfen würde, die hat sich das bloß ausgedacht, damit sie erfolgreich und medienerfolgreich wird, dann wäre das so ein umgekehrtes Narrativ. Das würde man uns übel nehmen. Aber der Film, der kommt dermaßen feministisch daher, mit wirklich guten Pointen auch, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Also ich habe länger gebraucht, bis ich gemerkt habe, diesen Witz, den er sich da erlaubt, der ist eigentlich ziemlich altbacken im Prinzip, also der hätte auch grausam in die Hosen gehen können.
Also vielleicht zu den 30er Jahren vielleicht noch zwei Punkte. Der Film basiert oder ist inspiriert durch ein Theaterstück aus 1934, aber Ozon hat dann auch kräftig umgeschrieben, oder? Das heißt, dieses Stück mit der Haupthandlung, das eben auch so ein bisschen Farce in der Tradition des französischen Theaters, das war wie so der Ausgangspunkt. Aber Ozon hat dann auch darauf aufgebaut und er hat diesen Stoff auf jeden Fall unverkennbar auch in die heutige Zeit geholt. Mhm. Und das andere ist, also wir dürfen auch nicht meinen, dass unsere Zeit mit den 30er Jahren nichts zu tun hat.
Ja, das meine ich auch gar nicht. Das war gar nicht die Idee.
Es wird auch, ja, aber ich finde es auch nicht von ungefähr, dass er das jetzt wieder aufführt. Also es gibt sehr viel, was nicht erwähnt wird, was zum Beispiel in der Zeit damals politisch in Europa alles am Laufen war. Aber ich denke, das ist kein, kein Zufall, dass er uns eine europäische Großstadt zeigt, auch diese französische Hochkultur in einer Zeit, das war wirklich so eine, wie auch die Weimarer Zeit in Deutschland, oder die zur gleichen Zeit lief, einfach kurz vor der großen Katastrophe. Hm. Und ich denke, das ist, ja, ich finde es auch interessant, dass Rebecca Marder, die dann die Brünette spielt, oder das ist auch eine ganze,
die Anwältin.
Die Blonde und die Brünette, das ist dann auch so eine Dynamik, wo der Film sich lustig macht. Also das gibt es auch durch die ganze Popkultur, auch mit irgendwie ein bisschen die Archie-Comics und wie auch immer. Aber sie hat neulich im Biopic über Simone Weil, die junge Simone Weil, gespielt. Und vielleicht unter anderem aus diesem Grund, weil ich den Film auch vor nicht allzu langer Zeit auch hier in diesem Kino gesehen habe, hat mich einfach daran erinnert, was alles für eben Geschichte der Frauenrechte und Geschichte des Faschismus und Geschichte des Rassismus und so weiter, wie das alles wie. Der Film hat sehr viele Fußnoten eigentlich. Und gleichzeitig, er belästigt uns nicht damit. Also wir können uns doch noch ohne schlechtes Gewissen amüsieren. Aber sobald wir beginnen, vielleicht nach dem letzten Vorhang, uns dann ernsthaft Gedanken darüber zu machen, kommen wir dann auch auf ganz andere Rechnungen. Und das finde ich irgendwie sehr toll.
Also ich habe eben, das wollte ich damit sagen, oder? Also wir verhandeln ernste Themen, die heutzutage sehr virulent sind, heute auch laut diskutiert werden, aber macht das extrem verführerisch. Und etwas von den Dingen, die ich schon gehört habe, vom, sagen wir jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, negativer Kritik an François Ozon, hat etwas mit effekthascherisch zu tun und auch mit zu viel Verführer.
Also ich würde es nicht negativ bezeichnen. Er ist wirklich ein Showman. Er beherrscht nicht nur das Handwerk, er hat einfach selber Spaß daran, das merkt man auch. Also ich glaube, es braucht schon einen gewissen Status, um das so aufzubauen, wie er das da machen kann. Also, dass man diese Boulevardstücke, ist ja nicht das erste, das er so aufgefrischt hat.
Also, Wie Farm könnte genauso gut.
Wie Farm ist auch so ein Stück. Das ist eigentlich letztlich auch ein Bühnendrama, in dem etwas verhandelt wird.
Ebenso mit dem Mord?
Ja, und auch mit einer Schauspielerinnenkombination. Jeder Produzent würde sich die Finger lecken. Und mit diesen Leuten auf dem Plakat ist das schon verkauft. Ich finde das Tolle an ihm einfach, dass er seine eigene Freude immer mit einbaut. Also dieses Spiel mit dem Billy Wilder-Film Mauvaise Graine, die Chansons, die man hört, die sind von der Schauspielerin, die in dem Film die weibliche Hauptrolle gespielt hat. In dem Film selber kommt ein nichtsnutziger Millionärssohn vor, der dann anfängt, Autos zu klauen. Der entspricht letztlich dem Pneufabrikantensohn in diesem Film. Also das sind keine gesuchten Dinge, das sind bei François Ozon habe ich einfach das Gefühl, der saugt sich voll wie ein Schwamm und dann kombiniert er die Dinge und wirft sie auf die Leinwand und das mit einer handwerklichen Perfektion, die sie einfach gewaschen hat.
Einverstanden, Marcy?
Ja.
Gut, kurz und bündig. Das Theaterstück, das haben wir schon angesprochen. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir überlegt habe, wie das wohl stattgefunden hat. Ist das so eine Tür auf, Tür zu Komödie, in dem alles in einem Raum stattfindet oder?
Ich würde sagen, typischer Dreiakt. Also das
dann Szeneriewechsel und dann.
Ja, die Dachwohnung der beiden Frauen und der Gerichtssaal und dann vielleicht noch das Büro des Richters. Viel mehr braucht es ja nicht.
Aber trotzdem hätte es mich interessiert, um was es dann damals wirklich ging. Also er hat wahrscheinlich an der Oberfläche die Thematik behalten, oder? Dieser Mord. Soll man spoilern? Wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich? Das können wir ja bleiben lassen. Aber trotzdem, es geht darum, herauszufinden, wer jetzt eigentlich diesen Mord begangen hat. Das hat er übernommen und ganz viel, den Rest hat er vermutlich dazu geschrieben, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich denke, er hat auch an die Dialoge auch aufgefrischt und ausgebaut. Und er hat dann eben, also diese theatrale Inszenierung doch noch in die Kinolandschaft geholt, oder? Dass wir nicht immer nur in diesen, es ist nicht nur ein Kammerspiel, wie das sicher als Theaterstück der Fall gewesen war, sondern es gibt dann immer wieder diese so Außenszenen und auch die wir sehen zum Teil, wie die Gebäude von draußen, also einfach diese Straßensicht, die dann auch sehr spannend ist, dass ich weiß nicht, wo sie das alles aufgenommen haben. Ich habe versucht, schnell zu recherchieren. Manchmal steht das im Abspann ausführlich, hier war das nicht der Fall. Aber wie sie diese so Fantasie, diese fabelhafte Stadt Paris der 30er Jahre auch wie als Collage zusammen gemacht haben, weil die Häuser sind dann alle in diesem Stil oder alle ein bisschen so... ja, Art Deco, bisschen Art Nouveau-Stil. Und daraus, das ist wie so eine kreative Geografie, die für den Film zusammengestellt wurde.
Ja, und gleichzeitig spielt auch da wieder damit. Also der Film muss ein unglaubliches Budget gehabt haben, auch für französische Verhältnisse. Er kann wirklich Außenaufnahmen und Massenszenen drehen, aber dann lässt er es sich nicht nehmen, den gleichen einäugigen Oldtimer immer wieder durchs Bild fahren zu lassen. Einfach, natürlich hätte er sich zwei andere leisten können, aber der Witz, der muss dann einfach sein, das ist das richtige Auto, das ist der Zyklop, der fährt da durch. Und dann immer wieder. Also ich glaube auch da, er hat einfach, man spürt die Freude daran. Also man hat nicht das Gefühl, der macht eine Pflichtübung. Bei Woody Allen hatte man bei den letzten Filmen ja immer wieder das Gefühl, er muss einfach in seinem Rhythmus drinbleiben. Bei Orson komme ich nie auf diese Gedanken. Ich habe immer das Gefühl, der sprudelt über. Und so ist er eigentlich von Film zu Film komplett anders, aber jedes Mal so, dass man das Gefühl hat, er hat noch unendlich viel mehr zu bieten. Mhm. Also das ist das Tolle auch an diesem Film. Ich hätte noch länger zuschauen können. Die Geschichte selber ist zwar dünn, aber was da geboten wird, das hätte ich auch 4 Stunden lang mitgemacht.
Ja, das hätte man auch 4 Stunden lang machen können. Wieso jetzt mal ganz schnell Klammer auf Klammer zu, nachher kommen wir dann mal auf den Witz zu sprechen. Warum denn Woody Allen als Vergleich? Ich lese immer wieder so, Almodovar wird herbeizitiert für einen Teil der mehr farcenhaften Filme von François Ozon.
Also für mich liegt es insofern auf der Hand, weil Woody Allen der einzige ähnlich produktive Filmemacher im vergleichbaren Raum ist. Auch Woody Allen hat einfach Jahr für Jahr einen Film gemacht, solange er sie finanzieren konnte. Aber Woody Allen hat etwas Zwanghaftes dabei. Also der hat seine ganze Lebensstruktur so aufgebaut. Bei Orson habe ich das Gefühl, er kriegt einfach nicht mehr als einen Film pro Jahr rein, sonst würde er wahrscheinlich noch mehr machen.
Er hat richtig Freude.
Also Orson ist auch, ich meine, es ist ein bisschen blöd, die zwei gegeneinander auszuspielen, aber Orson ist auch viel, arbeitet auch viel breiter in den Genres auch, oder? Er hat Musicals gemacht, er hat wirklich Thriller, so Krimi-Filme gemacht und dann hat er auch diese so Melodramen gemacht und ich denke, für jede Sparte hat er auch seine References, also das wären dann auch eben Fassbinder oder Douglas Sirk oder ganz viele, auch Godard bis zu einem gewissen Punkt, die Nouvelle Vague-Filme. Aber spannend in diesem Fall ist, dass er all diese Genres irgendwie zusammen vermischt. Das hat was, es ist kein Musical in dem Sinn, aber es hat fast etwas von diesem Stil, auch mit dem Theaterstück im Stück. Und dann auch noch, es ist tatsächlich ein Krimi und es ist auch noch ein Melodram, es ist auch noch eine Komödie. Also ich finde es eben, das zeigt auch von einer sehr großen Fertigkeit, wie er das alles miteinander vermischt und ich denke auch, um diesen, also wenn wir den Vergleich noch wirklich so bemühen wollen, mit Leuten wie Woody Allen, die gehören einer anderen Generation an und man hat das Gefühl in der letzten Zeit, dass sie sich eher mehr wiederholen oder dass sie sich nicht mehr, sie fühlen sich nicht mehr im richtigen Zeitalter drin, oder? Die Filme haben oft etwas sehr Wehleidiges oder etwas sehr wie Nostalgisches. Es ist nicht mehr wie früher und so, ist immer die Botschaft. Oder Woody Allen hat einen Film gemacht über Paris in den 20er Jahren und es geht nur darum, alle würden viel lieber vor 80 Jahren leben als jetzt, oder so. Und das ist dann gar kein Witz am Schluss. Und bei Ozon ist das ganz anders. Ich meine, er ist eine Generation oder zwei jünger und er, obwohl er sehr so von der Ästhetik her arbeitet, er sehr mit diesem großen Wissen der Kunstgeschichte und der Filmgeschichte und der Modegeschichte. Aber seine Werke wirken für mich auch viel, viel frischer, weil man hat das Gefühl, dass die Mentalität, die dahinter steckt, auch wirklich so auf der Höhe der Zeit ist.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, er hat den Film nicht einfach so 1934 angesiedelt, sondern benutzt diese Zeit, diesen Kolorit, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie ihm vorschwebt. Und er hat natürlich mit den meisten Filmen in den letzten Jahren war irgendwo genau im Zeitgeist drin. Also, dass er jetzt ein Gerichtsdrama macht, nachdem etwa 6 von denen aus Frankreich gekommen sind, ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Also, dass der französische Kino verhandelt im Moment die Gegenwart über Gerichtsdramen. Le Syndicaliste mit Isabelle Huppert ist, glaube ich, im Moment sogar noch im Kino. Es gab etwa 3 oder 4 solche Filme, die im Gerichtssaal die Gegenwart verhandeln oder die 70er oder die 80er Jahre. Und jetzt macht er eben auch ein Gerichtsdrama und versetzt das in die 34 zurück. Und sein letzter großer Film, da ging es um die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Das war ein komplett ernsthafter Kriminal- und Gerichtsfilm, der in der katholischen Kirche in Frankreich spielte. Keine Spur von Komödie. Und das war wirklich... Und das war ein großer, starker Film. Und wenn es sich ein Genre vorknüpft, dann ist es immer irgendwo verankert. Also er ist tatsächlich relevant. Was dann die Frage aufkommen lässt, wie ist es mit dem Zeitwert dieser Filme? Also wie werden die in 20 Jahren aussehen? Das ist schwer zu sagen. Das wüsste ich jetzt auch bei dem nicht.
Ja, machen wir einen Kulturstammtisch dann in 20 Jahren und gucken, wie
ich hoffe, ich bin dann auch dabei.
Das hoffe ich ehrlich gesagt auch.
Etwas, was mich ein bisschen beschäftigt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe vorher gesagt, dass ich die Schauspielbesetzung in fast allen Fällen gut finde. Die Isabelle Huppert hat mich enttäuscht. Ich fand sie nicht gut. Bin ich da alleine mit meiner Meinung?
Ich frage jetzt einfach mal, warum? Das ist meine Funktion.
Ich fand sie wieder großartig, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass... Ich habe mit Jean-Paul Salomé gesprochen, das ist der Regisseur von Le Syndicaliste. Und der hat erklärt, Isabelle Huppert sei keine Schauspielerin, die psychologisiere. Sie interessiere sich nur bis zu einem gewissen Grad für die Psychologie ihrer Figuren. Viel wichtiger seien ihr die Äußerlichkeiten. Die müssen stimmen. Und in Le Syndicaliste trägt sie dann eben hochhackige Schuhe, schminkt sich absolut grotesk, hat eine blonde Perücke und kommt so damit dieser Figur, die alles andere ist als sie selbst, extrem viel näher. Also die Figur wirkt dann auch sehr überzeugend. Die ganze Inszenierung hängt von dieser physischen Erscheinung ab. Und das schafft es ja hier auch wieder. Also diese groteske, gesteigerte Version von Norman Desmond aus Sunset Boulevard, die sie da hinlegt, ist gleichzeitig aber auch eine raffinierte Französin. Das ist ja keine wahnhafte Frau, sondern die weiß genau, was sie will. Die will nochmal Erfolg und die hängt nicht ihrem Erfolg nach und ist «I'm ready for my close-up, Mr. DeMille», sondern sie weiß genau, ich muss jetzt betrügen, ich muss ein bisschen raffinierter sein als die anderen. Und insofern kriegt sie die Rolle eben schon hin. Also sie deckt die ganze Palette ab. Sie ist einerseits diese Figur, die sie verkörpert, die sie mal auf der Leinwand verkörpert hat, aber gleichzeitig ist sie auch eine von diesen Frauen, die längstens gemerkt hat, wie es funktioniert. Und das demonstriert sie auch. Also ich finde, die macht das gut.
Also vielleicht war das eine Regieanweisung, aber für mich hat sie mit zu wenig Lässigkeit gespielt. Also sie ist normalerweise eine Schauspielerin, die mit extrem Wucht spielen kann, ohne dass wir das Gefühl haben, dass sie sich anstrengt. Und in diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass sie sich anstrengt. Und sie hat auch diese super witzigen Dialogzeilen, die sie dann einfach so möglichst schnell und möglichst schrill los wird, damit sie wie gar nicht ihre Wirkung entfalten können. Und ich fand es zum Teil ein bisschen schade. Und eben vielleicht hat das der Regisseur so gewollt. Aber für mich war es ein bisschen kurios. Sie hätte wie auch viel souveräner diese Figur spielen können. Oder wo man manchmal mit ihr, sie spielt sehr oft auch Bitches, oder? Sie spielt dann wirklich so, biestige Frauen. Und oft spürt man, dass sie das auch mit großem Vergnügen auch macht. Also zum Beispiel in die Klavierspielerin. Sie spielt die total unmögliche Person, aber sie macht das mit Genuss. Und in diesem Fall habe ich das nicht so gespürt bei ihr. Ja.
Vielleicht romantisiere ich das auch. Also ich bin wirklich ein Über-Fan und ich sage das sonst selten.
Also ich im Prinzip auch.
Aber ich habe da auch das Gefühl, das hat vielleicht auch eine gewisse Großzügigkeit, weil sie in ihrer Rolle spielt sie ja gegen die 2 jungen Frauen letztlich. Also sie muss die austricksen und sie sagt auch, ich will nicht die Mutter sein, bestenfalls die Schwester. Und in der Auflösung des Films gibt es ja dann auch eine relativ versöhnliche Szene, die tatsächlich die Frauen zu Komplizinnen macht. Mehr muss man da nicht verraten. Aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, die die Isabelle Huppert, die ein gesetzter Star ist, die einfach alles kann, mit der man jeden Film finanzieren kann, die wollte diesen zwei jungen Frauen mehr Raum geben und den Realismus auch denen überlassen. Also ich glaube, die konzentriert sich einfach auf den Holzschnitt dieser Figur und macht sich damit auch ein bisschen zur Kulisse. Und das kommt eigentlich recht gut, weil die Szenen, in denen sie mit den zwei Frauen zusammen ist, gleichzeitig im Raum, die hätten ja auch komplett anders funktionieren können. Also es hätte Isabelle Huppert, die alle an die Wand spielt, das kann sie problemlos. Und sie nimmt sich da einfach zurück. Also das war mein Eindruck, aber vielleicht ist es wirklich romantisiert.
Ja, aber eben, es hat für mich dann nicht so, man spricht so von Chemistry, oder? Dass es wie zwischen ihr und den anderen nicht wirklich so funkt. Und ich denke, dass eben dieses Konkurrenzspiel, dass sie dann sie an die Wand gespielt hätte, das wäre auch fehl am Platz gewesen. Aber ja, es hat für mich nicht so gestummen irgendwie, aber das ist einfach so mein Eindruck.
Ich Was hat sie denn als erstes, wenn sie reinkommt? Bonjour, mes poules? Oder irgend so? Habe ich das richtig? Hallo, ihr Hühnchen. Habe ich so in Erinnerung, dass sie das gesagt hat. Irgendwie so, ihr ist der große Auftritt vor diesen zwei jungen Frauen. Sie guckt sich so rum in dem Raum und denkt, ah, ihr habt mir was geklaut. Bonjour, mes poules. Naja, gut. Also ja, kann sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Aber
Französisch, wir sagen bonjour, ma poule.
Ja, eben, genau. Eben aus dem Grund, ich wollte das, also das Publikum meldet sich.
Ja.
Was, mit Puppe? Okay, mit Puppe.
Ja,
mit
Püppchen. Danke.
Okay, aber es geht ungefähr in die Richtung.
Schon wieder ein Ozon-Film, Potiche mit Catherine Deneuve, da spielt sie auch das Trophy-Wife, also die Frau, die einfach zu Hause ist, die Puppe. Also ja, die Themen, die kommen auch immer wieder vor. Aber das Schöne ist ja schon, sie kann sich das auch erlauben, auch aus der Rolle heraus, weil die zwei Frauen, die spielen ja in dem Moment in der Szene, spielen sie ja diese naiven Püppchen. Also das ist ja die Szene, wo sie auch wieder am Spielen sind, die zwei.
Mhm. Ich meine, das ist schauspielerisch natürlich auch eine Leistung, dürfen wir auch nicht unterschätzen, wenn die Aufgabe darin besteht, zu spielen, wie wenn du eine schlechte Schauspielerin wärst. Oder? Und damit alle merken, dass du schlecht spielst, aber dass es viel gewollt funktionieren sollte. Das ist auch eine Herausforderung.
Eine Herausforderung. Ja. Es ist wie eine Platte von Tom Waits, wo ganz tolle Musiker so spielen müssen, als könnten sie es eigentlich gar nicht so richtig. Aber gut, eben, Wortwitz finde ich jetzt zum Beispiel, die Dialoge finde ich grandios. Und da gibt es haufenweise Zitate, die man mitnehmen kann für den Alltag. Also zum Beispiel.
Ja, ihr habt mein Verbrechen gestohlen und ihr müsst es mir zurückbezahlen.
Genau.
Oder, so diese,
oder dann auch die Namen der Figuren. Nein, lassen wir es mal. Est-ce que vous êtes fier? Frag doch irgendwie der Gerichtspräsident oder ist das der Staatsanwalt? Sagt irgendwie, sind Sie stolz auf Ihren Mord? Oder? Und die junge Frau sagt ja. Und dann guckt er die Rechtsanwältin an und sagt, sind Sie auch stolz? Ja, ich habe niemanden umgebracht. Das fand ich jetzt zum Beispiel so wunderbar.
Ich glaube, das ist natürlich auch die französische Bühnentradition. Also wer für ein französisches Stück schreiben wollte, auch in den 20er oder 30er Jahren, hatte große Vorbilder, die er nacheifern musste. Also die Dialoge, die mussten schon stimmen, da musste Rhythmus drin sein. Das ist die ganze Tradition von Cyrano de Bergerac bis zu weiß nicht was. Und ich glaube, das ist ja auch die Kunst von Ozon, dass er das so einbaut, dass es sind ja einerseits diese Staccato-Dialoge und dann wieder naturalistische Dialoge und er wechselt. Es gibt keine abrupten Übergänge. Also die Antwort, die du eben gesagt hast, da kommen zwei, drei Sätze, die sind schon fast ein Gedicht und dann kommt eine völlig banale 21. Jahrhundert-Antwort, die wie eine Ohrfeige wirkt.
Also, oder die.
Ja, nein, ich wollte nur sagen, das ist in der Filmgeschichte auch interessant, weil diese Tradition des französischen Theaters, die dann auch sehr lange im französischen Film auch dabei war, es kam dann, also mit der Nouvelle Vague in den 60er, 70er Jahren, sie haben sich sehr dagegen aufgelehnt. Also auch die Leute wie Truffaut und Godard, bevor sie selber Filme gemacht haben, waren sie Filmkritiker. Und sie haben dann sehr abschätzig über dieses Cinéma de Qualité geredet, oder es ist auch le Cinéma de Papa. Und sie fanden diese Boulevard-inspirierte Stücke mit sehr viel Wortwitz und mit den langen Dialogzeilen, das war für sie kein richtiges Kino in dem Sinn, weil alles über die Dialoge und über den Wortaustausch ging und nicht über so eine richtige Bildsprache. Und Ozon ist dem bewusst und er macht wie beides, oder? Weil gleichzeitig in seiner Kameraarbeit zitiert er auch diese Zeiten in der Filmgeschichte, aber er holt dann auch noch die wortwitzigen Dialoge mit rein. Also das ist, finde ich, auch interessant.
Ja, und dann gibt es ja all diese Namen, die sind ja einfach schon vorgegeben vom Stück. Und
Madame Jules. Die Concierge. Oder die Monsieur Trapu, der Gerichtsangestellte, das ist ein gedrungener Mann. Mhm. Ja.
Oder die Schauspielerin selbst, Odette Chaumette.
Mhm, das ist die Isabelle Huppert.
Genau. Chaumette klingt ja irgendwie niedlich, aber ich habe dann nachgeschaut, was Chaumette eigentlich war. Das ist einer der härtesten Revolutionäre der Französischen Revolution. Also der hat etliche Leute auf dem Gewissen und hat dann selber auf dem Schafott geendet, weil er Robespierre zu viel Konkurrenz machte.
Ja, und das kommt ja dann auch noch vor, ja, oder? Das Schafott alles, wird dann auch eingebaut. Noch eingepackt. Also, das wird auch noch eingepackt in den Filmszenen. Es ist schon, also wirklich durch verschiedenste Genre und Zeitalter durchsegeln und formen. Und
wenn wir schon bei den grauslichen Details sind, ich habe auch noch die Biografie des einen Stückautors, also Verneuil, nachgeschaut, weil ich wissen wollte, ob der verwandt ist mit dem Regisseur. Verneuil ist ein gewählter Name, also der hieß nicht so, aber ohne dass ich das wissen wollte, habe ich dann erfahren, dass der sich mit 56 umgebracht hat, indem er sich die Kehle durchschnitt. Also ziemlich absurd grauslich für einen Boulevard-Stückschreiber. Aber es passt irgendwie dazu, in der ganzen Groteskheit.
Aber also, wann ist das passiert?
Also, das muss in den 50er Jahren gewesen sein. Er war 56 da.
Also schon nach dem Zweiten Weltkrieg?
Wahrscheinlich, ja.
Jetzt wird es aber gerade schwer nachdenklich. Ich wollte noch ein bisschen beim Wortwitz bleiben.
Das ist Wortwitz. Also auch, ich denke, ein Stückautor, der Komödien schreibt und sich umbringt, ja. Das ist irgendwie, das ist ein Treppenwitz.
Ja, also einer meiner Lieblingssätze da drin ist «Je ne peux pas tuer tout le monde». Ich kann nicht alle umbringen, weil ja offensichtlich jemand umbringen ja irgendwie Glück bringt offenbar. Und die Concierge kommt dann reingeschlafen und sagt, ja, ich habe schon seit 35 Jahren einen Mann, wenn ich das gewusst hätte. Finde ich auch einen der absoluten Höhepunkte. Können wir noch ein bisschen über die Ästhetik des Schauspiels reden? Weil mir ist es schon, du hast vorhin mal das Wort Holzschnitt verwendet und ich weiß, wir sind in einer Boulevardkomödie und manchmal hat man das Gefühl, sie sind immer noch in einer Boulevardkomödie.
Ich glaube, das macht ja auch den Reiz aus. Also die spielen alle verschiedene Stile durch und manchmal ist der Wechsel fließend. Also sie spielen einerseits naturalistisch, gerade die zwei jungen Frauen, ja. Aber dann wieder aufgedreht und dann ist es wieder diese Jazz-Haltung. Also die 34er-Frisuren, das sind ja schon wieder ein bisschen moderner, aber auch ein bisschen altbacken. Mhm. Und dann Isabelle Huppert, die ist dann wirklich der Holzschnitt da drin. Mhm. Und was Fabrice Luchini und seine Kollegen da hinlegen, das ist wirklich, das ist klassisches Boulevard. Und Luchini, der kann das einfach. Also das ist ein Bühnentier. Also wenn, ich habe den als Journalist erlebt, wenn der zum Interview aufgeboten wird, dann versammelt er in der Regel nicht die einzelnen Journalisten nacheinander, sondern holt alle gleichzeitig in den Raum. Dann sitzen 30 Journalistinnen und Journalisten da drin und der zieht eine Show ab aus dem Stegreif. Also der ist so wie in dieser Rolle. Der verlässt die eigentlich nie. Sobald er irgendwo Publikum hat, zieht er die Show durch. Mhm. Und den kann man vielleicht auch anders einsetzen. Er hat auch andere Filme gemacht, aber es wäre schade drum.
Ja gut, jetzt hat er sie.
Ja, also ich meine, sie spielen zum Teil bewusst sehr klischiert, aber sie spielen auch mit den Klischees, oder? Das wird auch ironisiert. Auch die Figur von Palmarède, oder der aus Marseille kommt. Und,
ja. Ach, der schmierige Danny Bohnen.
Ja, aber er...
Ja, dass der Stier aus Marseille kommt,
ist doch schön. Der Stier aus Marseille kommt, fand ich noch.
Genau. Und ich denke, das ist auch sehr verspielt, aufgesetzt, übertrieben und so weiter, auch mit der Moustache und allem, aber das gehört dann zur Rolle, oder? Dass das alles so überzeichnete Figuren sind und eben auch mit entsprechenden Dekors und auch Kostüm. Also ich denke, das Szenenbild des Films finde ich auch sehr gelungen.
Mhm. Also eben, ich wollte Danny Brunn noch erwähnt haben, herzlichen Dank, dass wir den doch noch hingekriegt haben, weil auf der Liste der Stars, die hier mitmachen, fällt er schon ein bisschen auf, bis er dann das Bild betritt und als Mensch aus Marseille einer jungen Frau den Pass dies erklärt.
Ja, ich meine, der macht einfach den ganz großen Regenbogen über ganz Frankreich hinweg.
Ja, also inzwischen
der Star aus dem Stiefilm, aber hier spielt er schon eher eine Belmondo-Figur eigentlich und dann ist er aber trotzdem der treue Ehemann, der seine Freundin oder so ganz bestimmt nicht betrügen mag, weil er
aber
sie liebt.
Aber dann im Abspann dann wieder wird das wieder in Frage gestellt. No spoilers.
Dafür sind die Abspanne gut. Ja.
Und die haben wir heute angeguckt bis zum Schluss. Ich möchte eigentlich zum Schluss noch den einen Satz, den ich heute Abend schon mal zitiert habe. Vorher, das wissen jetzt die Leute nicht, die den Podcast hören, aber die Leute im Kinosaal wissen, dass Le Crime fait des Miracles, das Verbrechen, schafft Wunder. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dies war der Kulturstammtisch mit Marcy Goldberg, Michael Sennhauser. Mein Name ist Eric Fakon. wenn es noch Fragen oder Anmerkungen gibt, dann bitte zu. Oui, derrière.
Est-ce que je peux parler en français?
Oui, bien
c'est
sûr.
Possible? Ok. Au début du film, vous avez demandé si quelqu'un était francophone.
Oui.
Mais bon, j'étais aux toilettes et après, on m'a dit que vous aviez posé la question.
Ah, je m'excuse pour ça, je ne pouvais pas savoir.
Non, mais pas de souci. Je voulais juste donner mon avis sur le film. J'ai trouvé le film merveilleux, extrêmement bien réalisé, parce que François Ozon est excellent dans toute la plupart de ses œuvres. Et vraiment, tous les acteurs ont été parfaits, pour moi en tout cas, surtout Isabelle Huppert, j'adore cette actrice. Et par contre, il y avait juste une
désolé,
question.
Hein, pour désolé hein, pour mon...
Pour
ma réponse critique sur elle.
Ah, non, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, il y avait une question que je me posais. Là, depuis le début de l'année 2023, j'ai remarqué que tous les films qui sortent sont extrêmement féministes. Et d'un côté, c'est une bonne chose, mais d'un autre côté, on dirait que le cinéma n'est plus un lieu de divertissement neutre. C'est devenu un lieu de militantisme politique. Ça veut dire que tous les films, 90 jusqu'à 99% des films, sont extrêmement féministes. Et à un moment donné, on voit que ça dépasse, en fait, c'est même plus une moyenne, c'est systématique, massif. Et c'est quasiment une propagande. Et on se demande si ça vient des États-Unis ou qui décide des films qui passent. Quelles sont les autorités qui décident de passer les films dans les cinémas, par exemple ici au Kult Kino. Voilà.
Je réponds en allemand, ça va? Also ich habe den Eindruck, wenn Sie sagen, wer entscheidet darüber? Die inhaltliche Entscheidung in Frankreich, die funktioniert ähnlich wie in fast allen europäischen Ländern. Das heißt, es gibt Organisationen, staatliche Organisationen, die darüber entscheiden, wer das Geld bekommt und welche nicht. Und in Frankreich ist die Maschine viel größer. Also in Frankreich gibt es Finanzierungsmöglichkeiten, die es im restlichen Europa nicht gibt. Es gibt den kommerziellen Flügel, es gibt die großen Produktionsgesellschaften, den Studiokanal zum Beispiel, es gibt aber auch Arte, es gibt die staatliche Filmförderung. Und wie bei allen europäischen Filmförderungen sind da auch Kommissionen drin einerseits und andererseits ein bisschen Nepotismus und dann das Gefühl, man muss mit der Zeit gehen. Das heißt, die Filme, wenn Sie sagen, seit 2023 stellen Sie diesen Feminismus fest, dann muss man sagen, das sind lauter Drehbücher, die vor 3, vielleicht sogar schon vor 4 Jahren geschrieben wurden. Das heißt, die Themen, die massieren sich dann manchmal. Also es gab ja in den letzten Jahren etliche Filme über die 70er Jahre, die Simone Weil, zur Abtreibung, zur Durchsetzung der Fristenlösung in den 70er Jahren, gab es mindestens 3 Filme. Ich habe den Eindruck, die Themen, die massieren sich manchmal. Also das passiert natürlich, dass bei den Eingaben ähnliche Themen zusammenkommen und dass dann Filme zum ähnlichen Thema auch tatsächlich produziert werden. Aber so uniform, wie Sie das sehen, kommt mir das nicht vor. Vor allem muss man sagen, die Filme, die man hier in der Deutschschweiz aus Frankreich sieht, das ist ja nur ein winziger Bruchteil dessen, was tatsächlich produziert wird. Und was ich die letzten 3 Jahre in Frankreich gesehen habe, ist von einer ziemlich viel größeren Bandbreite. Aber diese politischen Filme, die sind da. Das sind die großen Kisten. Und das sind die, die sich natürlich auch grenzüberschreitend verkaufen lassen, rein thematisch.
Also ich möchte ein bisschen zurückfragen, ist jeder Film mit einer starken weiblichen Hauptfigur ein feministischer Film? Und ist jeder Film, der als feministisch verstanden wird, dann gleich als Propaganda zu verstehen? Also ich finde, da hat es ein paar wie Kurzschlüsse gegeben, denen ich nicht ganz... Je n'ai pas tout à fait suivi la logique de votre conclusion. Ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass im Vergleich mit der Filmgeschichte bestimmte Publikumssegmente sehr lang nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Dass es sehr wenig Filme gab mit spannenden Rollen für Schauspielerinnen oder für nicht-heterosexuelle Menschen oder für Menschen, rassifizierte Menschen. Und wenn das jetzt ein bisschen ausgeglichen wird, haben manchmal andere Menschen das Gefühl, dass es wie jetzt nur noch das gibt und nur noch das geben wird. Und dabei ist es wie einfach ein Bruchteil im Vergleich zu allem von einer großen Homogenität, dass es dann mehr als 100 Jahre lang auch gegeben hat, weil die großen Produktionszentren auch entweder in Amerika oder in Europa vor allem und auch von weißen Männern geführt wurden, haben sie dann eher mehr in ihrem eigenen Geschmack auch Sachen produziert. Und dazu gibt es auch Studien, zum Beispiel in großen Mainstream-Filmen haben Leute das ganz akribisch aufgenommen, wie viel Redezeit bekommt die weibliche Hauptfigur im Vergleich zur männlichen Hauptfigur, und dann hat man so Balken, irgendwie so Männer, 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 Frau, oder? Und das heißt, wenn es diese gewollte Welle gibt, was ich ein bisschen in Frage stelle, aber auch wenn es sie gibt, in dem Ausmaß, ist es einfach bloß ein Versuch, ein bisschen mehr Gleichgewicht in etwas reinzubringen, was sehr lang sehr wenig oder gar kein Gleichgewicht hatte. Also das wäre mein, also du bist dann einfach voll auf die Frage reingegangen, irgendwie, ja, wir werden überschwemmt von feministischen Filmen, was auch immer das heißen soll, und schuld ist, keine Ahnung, die Europäische Filmkommission. Ich würde schon diese Wahrnehmung ein bisschen relativieren wollen.
Aber irgendwo ist dahinter natürlich schon, also etwas, was er gesagt hat, hat mich auf eine Idee gebracht, von wegen diesen, ja, die international, man, wo wird denn das geregelt, in den USA oder so? Und ich glaube, man kann das ja überall beobachten, dass die also zum Beispiel die Tatort-Serie, Sonntagabend, drei verschiedene Sendeanstalten, Österreich, Deutschland, Schweiz, und alle versuchen immer ständig einen Krimi zu machen, der auf der Höhe der Zeit ist. Da werden immer wieder aktuelle Themen verhandelt, mehr oder weniger gelungen, aber trotzdem, man ist dann ständig dort. Und irgendwie der logische Schritt scheint ja, wenn Film überhaupt die Realität abbildet, bin ich bei dir, Marcy, dann nachher, ja, dann ist es ja klar, was passiert ist, oder? Die Frau erobert sich ihren Platz zurück, ist ja auch cool, oder? Auf eine gewisse Art. Aber trotzdem, die Geschichte mit den USA, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wird so etwas in den USA auch funktionieren?
Also es gab etliche Remakes von französischen Filmen in den USA, die eigentlich samt und sonders ziemlich gefloppt sind.
Eben, genau.
Weil sich eben, ich glaube, der Transfer funktioniert nicht. Also von der einen Sprache in die andere, das braucht mehr. Es braucht den ganzen kulturellen Hintergrund. Und wenn der lässt sich nicht innerhalb eines einzelnen Filmes konstruieren. Also so wie wir geschwärmt haben über all die Anspielungen und all die Spuren, die wir in dem Film gesehen haben, man müsste diesen Film komplett auf amerikanische Verhältnisse transferieren, und das machen die Amerikaner im Moment eigentlich auch. Also sie haben, es gibt ähnliche, so wie sich die Gerichtsdramen jetzt in Frankreich häufen, habe ich jetzt etwa 6 Filme gesehen, die sich auf die Radioshows zurückbeziehen. Und das machen alle, sogar Martin Scorsese hat das gemacht in seinem jüngsten Film. Plötzlich wird all das, was da verhandelt wird über die Indian Nation und die Frauen,
im Rahmen von Radio,
sich als ein großes Radio-Play, also eine Art True-Crime-Play. Im neuen Film von Wes Anderson ist das Ganze ein Stage-Play mit Radio-Direktübertragung. Also ich glaube, die kulturelle Einbettung, die Ozon hier macht, die machen die Amerikaner auch. Aber sie würde sich nicht eins zu eins transferieren lassen. Also ein Remake von diesem Film müsste eine komplette Neukonstruktion sein. Und das können die Amerikaner mit ihrem Hintergrund eigentlich besser, indem sie es von Grund auf selber schreiben.
Also ich habe jetzt die Amerikaner als Beispiel genommen. Ich könnte mir jetzt auch genauso gut sagen, in Deutschland kommt sowas an. Also weil ich sehe einen sehr, sehr französischen Film, auch im ganzen Witz, auch in den Anspielungen und so weiter und so fort.
Also die französischen Filme haben es schwer in Deutschland, je länger, je mehr. Ozon wird noch einigermaßen funktionieren, aber die meisten französischen Filme, die sogar hier bei uns in der Deutschschweiz noch laufen, weil die Schweizer Verleiher zuerst die Rechte kaufen, damit sie es in der Westschweiz spielen können, zusammen mit Frankreich, die kommen in Deutschland gar nicht raus. Also ein Petit Frère, der nächste Woche, ne, der läuft auch schon hier. Ein großartiger Film, kommt in Deutschland nicht raus.
Aber wir wollten doch gucken, ob es weitere Wortmeldungen aus dem Publikum gibt.
Sorry, wir haben uns ein bisschen verloren in der Diskussion. Gibt es noch weitere Wortmeldungen, Ideen, Fragen? Sonst treffen wir uns draußen im Eingang, oder? Würden wir das so machen? Okay. Also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch.